So, 201. Folge, Back to Business, neue Woche, neuer Podcast, Düsseldorf weggehauen, Wolfsburg weggehauen, 6-Punkte-Podcast, Malte, das schmeckt.
Ja, natürlich, ich habe nichts anderes erwartet.
Das stimmt, haben wir beide nicht, um ehrlich zu sein. No Nino, no Party, unter diesem Motto haben wir dieses Wochenende zusammengefasst.
Ja, und da ist natürlich irgendwie schwer, diesen Schwenk zur kühlen Frage zu fassen. Ihr habt uns aber trotzdem geschrieben. Gibt's eine Schwachstelle bei den Pinguins? Ja oder nein? Wir klären euch auf. Dazu natürlich alles von Instagram, unserem Mailkonto, alles ist wieder explodiert. Wir mussten lange strukturieren, aber ich glaube, wir haben es heute ganz gut hinbekommen. Ice Manager, wichtig, vor allem für mich. Es gibt jetzt Transfers zu tätigen. Das Transferfenster ist geöffnet. Ich wünschte nur, man könnte mehr Spiele austauschen. Dann, wenn wir Zeit haben, News aus der Eishockey-Welt, das ist ja der Klassiker. Ob wir dazu kommen, wird sich zeigen, aber so ein bisschen kriegen wir hin. Und zumindest wird der Blick auf die deutsche Nationalmannschaft gerichtet, denn der Deutschlandcup steht vor der Tür und wieder mit Bremerhavener Beteiligung.
Viel Spaß mit Folge 201.
Der Pinguins-Podcast der Nordsee-Zeitung. Mit Malte Giesemann und Nico Tank. Präsentiert von der offiziellen Fishtown-Pinguins-Kreditkarte. Erhältlich bei der Weser-Elbe-Sparkasse oder unter vespa.de.
Es ist der 5. November. Schön, dass ihr mit dabei seid. Bald kann man mit gutem Gewissen Spekulatius essen. Bist du langsam in Weihnachtsstimmung, Malte?
Ich habe schon Plätzchen gebacken am Wochenende.
Ich hab's gesehen. Ich war verwundert darüber. Das fand ich sehr früh. Ich habe nie was dagegen. Du weißt, ich bin großer Weihnachtsfan. Aber er hat mich trotzdem gewundert, dass du so früh angegangen bist.
Ja, es war ja so eine Gruppenaktion, kann man sagen. Und wir waren bei der Oma meiner Freundin und die wohnt ja in Düsseldorf. Und die sehen wir jetzt nicht so oft vor Weihnachten. Und dann dachten wir uns, komm, wenn wir schon mal da sind, dann backen wir mit ihr zusammen ein paar Kekse. Und die hat sich auch sehr gefreut. Und jetzt haben wir die hier und können die essen. Und Nico, du bist ja am Wochenende, Spoiler bei mir. Vielleicht kann ich dir dann ja mal so ein Plätzchen da im Geheimen rausgeben.
Schön in der alten Burger kannst du ein paar Plätzchen geben.
Genau, passend zum zur Kalthopfenschale oder wie war das?
Ja, stimmt. Aber schmecken.
Ja, natürlich. Hast du was anderes erwartet?
Ja.
Also, weil du hast sie gemacht. Bei mir, okay, würde ich alleine machen vielleicht, aber meine Freundin hat ja sehr, sehr viel mit Backen grundsätzlich zu tun, arbeitsbedingt, okay. Deswegen der kannst du wirklich 100% vertrauen.
Der möchte sowas. Ich gerne nur Kekse von deiner Freundin, weil die geht's dir denn gut?
ja, war ein schönes Wochenende, kann man nicht anders sagen, also sowohl privat als auch eishockeytechnisch einfach ein Traum gewesen. Ich kann mich nicht beschweren. Wie ist bei dir?
Ja, alles bestens, war nicht in Düsseldorf, aber trotzdem schön. Du warst ja quasi unser Live-Reporter in Düsseldorf. Warst live von der Arena, kannst also wirklich hautnah berichten, wie es war. Stimmung war gut, wenigstens auf Seiten von Bremerhaven, ne?
Also ich hätte irgendwie gedacht, die Stimmung ist grundsätzlich schlechter auch auf Düsseldorfer Seite. Und sie war auch eine lange Zeit okay, bis, wenn wir sportlich reingehen wollen, bis die Düsseldorfer im Powerplay waren. Weil, also ich habe so ein Skript.
Ich habe selten schlechteres Powerplay gesehen.
Guck mal ins Skript, was ich geschrieben habe. Du darfst einmal kurz luschern.
Das schlechteste Powerplay aller Zeiten.
Also das war ja wirklich der Wahnsinn. Also ich.
Aber das war auch schon gut verteidigt. Also nicht, dass wir jetzt allzu viel machen mussten, aber das, was wir machen mussten, haben wir gut gemacht.
Ja, das war so ein, wo man sich dann am Ende fragt, war es jetzt zu gut verteidigt oder war es einfach zu schlecht ausgespielt? Und ich glaube,
ich würde mich aber aus dem Fenster lehnen und sagen, es war ein Tick mehr schlecht von Düsseldorf.
Ja, also ich glaube, die hatten ja 3 Powerplay-Situationen in dem Spiel und ich weiß nicht, ob sie überhaupt mehr als 2-mal in dieser Formation standen in diesen 6 Minuten.
Das ist, glaube ich, einer dieser raren Momente, wo du als Düsseldorf-Fan dir so denkst, boah, bitte lass dieses Powerplay schnell vorbei sein, weil im 5 gegen 5 haben wir irgendwie bessere Chancen.
Ja, also die Leute um mich herum waren wirklich nicht begeistert von ihrer Mannschaft, so ehrlich muss ich sein. Aber ich fand es am Ende des Spiels auch ein bisschen überzogen. Ich meine, klar, es läuft generell scheiße, aber die Fans haben dann ja irgendwie gesungen, ihr spielt so große Scheiße und wir verlieren jedes Spiel und so. Hat Düsseldorf an dem Tag gar nicht gespielt, fand ich.
Bis zum, wie hattest du es auch ins Skript geschrieben, bis zum Laserschuss von Felix Scheel, war es ein extrem ausgeglichenes Duell, weil es hätte auch gut und gerne 2-1 für Düsseldorf stehen können und es hätte vielleicht sogar nach dem Tor von Felix Scheel 2-2 stehen müssen, weil das kommt halt auch noch dazu, wenn du da unten drin stehst, dann fehlt dir halt auch noch dieses Scheibenglück und haust vom leeren Tor einfach mal so eine Scheibe schön gezielt vorbei. Das bleibt dann halt nicht aus. Gibt's ja auch Gründe, warum man da unten ist. Und das ist ja nicht nur die Unfähigkeit der Spieler, sondern das ist halt auch einfach blankes Scheibenpech, was du denn in diesem Moment auch hast. Aber es war ein ausgeglichenes Spiel und es war genau das Spiel, was wir immer in Düsseldorf haben, außer dass wir diesmal gewonnen haben. So ehrlich müssen wir sein. Wir waren die etwas bessere Mannschaft über die volle Zeit, würde ich schon sagen, hinterher. Trotzdem war es relativ ausgeglichen. Es war kein spektakuläres Spiel. Man konnte es jetzt nicht wahnsinnig schön angucken. Es war halt so ein Arbeitssieg. Ich glaube, so kann man es wahrscheinlich zusammenfassen.
Ja, und es war so die Kopie von dem ersten Duell diese Saison in Düsseldorf. War ja exakt 4 Wochen her. Haben wir auch 3-1 in Düsseldorf gewonnen. Es war eigentlich wirklich genau das gleiche Spiel. Auch vom Verlauf her irgendwie sehr ähnlich. Und ja, im Endeffekt, die 3 Punkte nimmt man dann gerne mit. Wir haben ja irgendwie auch coole Sachen gesehen, wie du gesagt hast, diesen Schuss von Scheel. Das ist, also,
geil, hat, ne?
Also Furchi hatte da gestern auch noch kurz zu geschrieben und sagte, das war so dieses, wenn du ein paar Spiele nicht im Kader bist, dann schießt du dir den Frust mit so einem Ding aber mal direkt von der Seele. Da lag sehr viel Ärger drin in dem Schuss. Und dann hattest du halt das beste Wochenende von Nino Kinder aller Zeiten.
Boah, das war wirklich gigantisch. Da müsste man jetzt quasi schon die Überleitung schaffen. Können wir auch ganz langsam machen. Aber Nino Kinder, Bombe drauf gewesen. Er wollte ein bisschen, boah, jetzt müsste ich einmal nachschauen, von wem er gekitzelt wurde bei uns im Podcast. Lass mich mal kurz schauen. Die Zeit, nehmen wir Salra war das, glaube ich, ne? Hat ein bisschen Nino Kinder gekitzelt mit ihrer Kritik. Wir haben ein bisschen gegengehalten und dann dachte sich Nino Kinder, jetzt nehme ich es allen Kritikern. Und hol mir mal wirklich auch den Frust von der Seele. Und in seiner Paradedisziplin, dem Unterzahl, netzt er auch einfach. Und wie lässig war das bitte? Als wenn er nie was anderes gemacht hat.
Wirklich, ja, und
ein Routinier tritt er da auf.
Und dann sind in meinem Kopf so Szenen hochgekommen von Torchancen von Nino Kinder vorher. So, wo ich mir dachte, Mensch, Nino Junge, du kannst es doch so gut, ey. Mach die immer so. Also da ist ordentlich Selbstvertrauen gerade dabei, finde ich. Das merkt man extrem. Vielleicht kommt für ihn die Pause jetzt auch zu einem eher ungünstigen Zeitpunkt, wenn man so möchte, weil er gerade richtig gut in Fahrt gekommen ist. Und er hatte gegen Wolfsburg zum Beispiel auch 15 Minuten Eiszeit, brutal viel für seine Verhältnisse.
Er war auch dem Ergebnis wahrscheinlich geschuldet.
Ja, am Ende die Paradereihe, die Karawanken haben so ein bisschen Pause bekommen, ne? Die haben nicht mehr so viel gespielt. Also Nino Kinder hatte fast die exakt gleiche Eiszeit wie Jan Urbas gegen Wolfsburg.
Kann er sich einrahmen und zu Hause hinhängen.
Ja, und unterschreiben lassen vom Jan, auf jeden Fall.
Wahrscheinlich eher von Sulzer, aber gut. Nee, das war wirklich mehr als solide. Und ich fange nicht wieder an, aber nur diesen einen Satz noch. Ich finde es gigantisch, wie der am Kämpfen ist auf dem Eis. Der ist jetzt nicht der Stärkste im Abschluss, aber einer der Stärksten, was die Leidenschaft auf dem Eis angeht. Und darum schaue ich ihn sehr, sehr gerne zu. Vierte Reihe allgemein, gut performt, auch Scheel. In guter Verfassung, wird ja auch seine Gründe haben, warum wir jetzt ganz oben, Platz 3 sind wir, glaube ich, wenn mich nichts täuscht, warum wir halt da stehen, weil eh mal eine vierte Reihe auch so gut performt. Und es ist so ein bisschen das Wochenende der Schattenspieler gewesen, sag ich mal so. Weil auch der Jörz hat jetzt auch mal seine Klasse gezeigt. Vielleicht ist der Knoten geplatzt. 3 Buden gegen Wolfsburg. Also, da kommt es mit einem ganz anderen Selbstvertrauen aus dem Spiel raus.
Das war auf so vielen Ebenen wichtig, dass der Jörz da 3-mal geknipst hat. Einmal natürlich für meine Podcast-Wette, dass er 15 Tore schießt. Jetzt hat er quasi ein Drittel dieser Tore schon geschafft durch den Hattrick. Das beruhigt mich irgendwo wieder. Und zum anderen eben, ja, die Kritiker so ein bisschen verstummen lassen. Die übrigens, auch das kann ich aus der Sicht von Sebastian Furchner sagen, aus seiner Sicht Unrecht haben, weil Max Jörz in Bremerhaven oder für die Bremerhavener Verantwortlichen die ganze Zeit schon sehr, sehr gute Leistungen zeigt, hat, das war mir auch gar nicht so bewusst, mit die meiste Eiszeit aller Stürmer bei den Pinguins.
Ach was, okay,
ja,
das wusste ich auch nicht.
Kommt eigentlich immer so auf 18, 19 Minuten, was für einen Stürmer super viel ist.
Wow. Aber knüpft ja genau an dem an, was wir letzte Woche auch schon gesagt haben. Stürmer werden halt nach dem bemessen, wie sie scoren. Was für Vorlagen sie geben, was für Tore sie machen. Und der Wert halt, und wir sind zu 90% wahrscheinlich alles Laien, was den Eishockeysport angeht, und haben taktisch bei Weitem nicht mal ansatzweise, nicht mal einen Hauch von dem Verständnis, was Sulz am Kopf hat. Und dennoch können wir auch gar nicht, das ist ja gar nicht als Vorwurf gesehen, gar nicht das sehen, was vielleicht andere sehen. Gut, Furchtner muss man natürlich ein bisschen aufpassen, weil der ist natürlich auch, was soll er sagen? Der wird bestimmt nicht den Götz jetzt öffentlich kritisieren, wenn er danach gefragt wird. Der wird immer sagen, dass er die Leistung bringt. Aber nichtsdestotrotz will ich es jetzt nicht schmälern und glaube, dass es halt ähnlich ist wie ein Dominik Uha. Ja, also der bringt halt wirklich einfach immer wieder Performance auf den Eis. Nino Kinder, haben wir auch gesagt, sind nicht die Personen, die mächtig scoren, aber unglaublich wichtig für das Team sind. Und spätestens beweist es die Eiszeit, die Max Götz bekommt. Wenn ein Trainer dir so viel Eis, die meiste Eiszeit anvertraut, dann kannst du nicht so viel verkehrt machen. Das ist halt einfach Fakt.
Ja, und der Götz ist ja auch so ein bisschen, ja, wie du gesagt hast, der ist dafür da, auch die Scheiben festzumachen. Der bringt irgendwie viel Physis mit. Ne? Der ist so ein ganz, ja, so ein ganz trockener Mensch auch einfach irgendwie, finde ich. Also hat man auch in dem Interview nach dem Spiel dann gesehen. Also der war ja ganz wirklich, also so richtig begeistert von seinem zweiten Profi-Hattrick war er jetzt nicht. ist jetzt nicht so aus sich rausgegangen, war auch eine schwierige Situation für den Kommentator bei Magenta. Ich war jetzt nicht unbedingt neidisch auf seinen Job in dem Moment. Aber für die drei Tore waren natürlich auch jetzt nicht die schönsten Tore, außer das letzte. Das fand ich eigentlich ganz ansehnlich. Und die davor hat er halt in klassischer Center-Manier reingestochert da irgendwie, ne?
Absolut. Ich fand es ganz witzig. Du hattest mir, ich weiß nicht, wann es war, vorgestern, eine Sprachnachricht gemacht. Gestern muss es gewesen sein, am Sonntag. Und hattest gesagt, seitdem wir diese Instagram-Seite haben, passiert jedes Wochenende irgendwas Besonderes. Wirklich. Wir kommen nicht mehr hinterher, irgendwie dem gerecht zu werden und alles, was Besonderes passiert, aufzugreifen. Wahnsinnig schwierig ist das alles. Dazu zählt eben halt das erste Tor von Nino Kinder, das erste Tor von Grünlund, das erste Tor von Eming. Auf einmal fangen sie alle an zu treffen, wo wir nicht gewohnt sind, dass sie treffen. Dann fängt ein Jörz dreimal an zu treffen, dann macht ein Kinder in Unterzahl eine Bude. Und der Betterhaar, der trifft dann auch noch. Ein Hermann mit einem super Saisonstart. Also es ist ja so, die Top-Reihe performt halt so, wie wir es erwarten, und alle dahinter überperformen, hat man das Gefühl.
Und ja, dieses Secondary Scoring, ne, das funktioniert im Moment wirklich perfekt bei uns. Also
das ist Wahnsinn, das ist wirklich Wahnsinn. Ryan Betterhaar, super Schuss gewesen. Davor, vor allem so musst du zurückkommen, davor noch diesen kleinen Schnitzer geleistet, zum Glück nicht im Gegentor geendet. Und direkt mit darauf folgenden Angriff haut er das Ding in die Maschen.
Und ja, das, und ich bin mir sicher, Nico, dass Sulzi ihm das auf der Bank auch gesagt hat. Dass das
so ein breites Grinsen, ne?
Ja, dass das so kurz Gesprächsthema war, so, oh, hast fast verkackt, das Gegentor für uns, aber dann selber getroffen. Geile Glück, Aktion. Ja. Also, aber ich habe auch Sulzer selten so lachen sehen nach dem Tor, muss ich sagen. Also, er war sehr happy für Ryan Betterhaar.
Ja, vor allem, wenn man Mike Stewart auf der Gegenseite gesehen hat, unterschiedlicher könnten die Minen nicht sein.
Ja, aber wir kennen Iron Mike, und wenn du jetzt 6-mal in Folge verlierst und zum 10. Mal in Folge gegen Bremerhaven, was ja auch absurd ist, dann
ungemütlich wird's, ja.
Ist schwierig für Mike, glaube ich, zu verkraften.
Ja, ich glaube, für jeden Trainer, um ehrlich zu sein. Aber die Mien hätten nicht unterschiedlich sein können. Mir ist es aber auch aufgefallen, dass ein Sulz mit einem breiten Grinsen da stand. Er ist ja doch eher der kühle Coach, sag ich mal. Wirkt wenigstens nach außen und so, wenn man den Fernsehkameras vertraut. Wir wissen ja, wir haben ja schon einen anderen Sulz da nochmal kennengelernt beim Live-Podcast, der sehr, sehr cool war. Aber auf der Bank wirkt er immer sehr fokussiert, egal welcher Spielstand. Das erste Mal wurde er so ein bisschen geknackt von seiner Mannschaft, muss man sagen. Als er 6-1 gefallen ist, da kam auch ein kleines Grinsen oder sogar ein Lachen raus.
Ja, das spricht für die Mannschaft auf jeden Fall.
Das stimmt, absolut. Ich würde nochmal ganz kurz anknüpfen an Nino Kinder, weil ihr euch dazu auch wahnsinnig viel beteiligt habt und allgemein auch nochmal auf das Wochenende zurückblickend. Zum einen hat uns, jetzt muss ich durchgehen, Tobi geschrieben. Es freut mich mega für Nino, was er an diesem Wochenende für Erfolgserlebnisse hatte. Nachdem er sich so lange nicht zeigen konnte, belohnt er sich nun für seinen Einsatz. Nach vielen guten Aktionen in den letzten Spielen jetzt auch in der Scorerliste zu erscheinen, tut ihm sicherlich sehr gut. Schöne Deutschland-Cup-Pause euch. Also, ich glaube, das trifft's. Vor allem das Wie ist ja die Frage, ne? Also, wenn er jetzt die ganzen Spiele gemacht hätte und jetzt so langsam in Fahrt kommt, dann hat das nochmal einen anderen Geschmack, als wenn er die ganze Zeit außen vor gelassen wird, die ganze Zeit dann am Anfang der Saison viel auch im Büsing zum Beispiel spielt hinten, immer wieder rotiert wird und jetzt du erst richtig in Fahrt kommst, hat's nochmal einen ganz, ganz anderen Geschmack, sag ich mal. Und muss man ihn noch höher anrechnen, weil er ja eben nicht die Spielpraxis in Krimmitschau gesammelt hat, sondern relativ aus der Kalten heraus gestartet ist und wenig Anlauf brauchte, sage ich mal so. Das war wirklich schön anzuschauen, muss ich sagen.
Er hat uns auch übrigens selber geschrieben nochmal, dass er diesen Konkurrenzkampf, der im Team herrscht, trotzdem natürlich gut findet, ne? Also er meinte auch, dass das so ein bisschen auch irgendwie der Grund dann ist, dass du versuchst, sofort deine Topleistung abzurufen, weil du weißt, ja, es kann sonst eng werden, ne? Dass du nicht spielst.
Sarah war ja Kritikerin. Da hast du ja so gegengehalten. Ne? Also irgendwas wird ihn motiviert haben. Eins von beiden.
Ja, wir beide zusammen wahrscheinlich.
Wir beide zusammen natürlich. Aber Sarah hat sich auch nochmal gemeldet. Offensichtlich ist der Nino ein treuer Podcast-Hörer und ihm hat meine Kritik gar nicht gefallen. Dazu kam wohl Maltes motivierenden Worte und er konnte sich endlich belohnen. Das freut mich richtig für ihn. Nicht nur stetig bemüht, sondern auch Punkte gesammelt. Hat sich der Junge verdient. Tritt's auf den Punkt, finde ich.
Ehrlich.
Sarah hat sich gerettet, sage ich nochmal.
No Nino, no Party.
Ja, trifft zu. Und dann nochmal ein allgemeiner Blick zurück. Wir haben ja euch auch gefragt, was sagt ihr denn jetzt zum Wochenende? Und eigentlich konnte man das relativ schnell zusammenfassen. Genau so habt ihr es gemacht. Einfach nur geil. Wurde geschrieben. Das trifft's, finde ich, schon mal ganz gut. Jesse hat geschrieben, es war ein schönes, gutes Wochenende unserer Jungs und für unsere Fans. Das trifft's auch sehr schön. Jörn hat gesagt, besser geht's nicht. Das heißt, manchmal muss ich vorher lesen, bevor der Text weitergeht. Besser geht's nicht. Meine Borussia hat auch noch gegen Werder gewonnen. Danke. Ich habe gerade unerwartet, muss ich sagen, dieser Fußballvergleich.
Belastend.
Michael noch, es hat alles gepasst in beiden Spielen. In Düsseldorf hat mir der Vorcheck besonders gefallen. Kann man wirklich auch nochmal hervorheben, ne? Also war ordentlich, war das, wie man dagegen gehalten hat teilweise.
Ja, man hat einfach auch natürlich dann dem Gegner frühzeitig gezeigt, okay, ihr werdet hier heute echt Probleme haben, überhaupt an unser Tor ranzukommen, ne?
Ja, total, total. Herrlich hätte heute gerne 3 Ufters gehabt, für Nino, für Ryan auch noch 1. Fand ich auch sehr, sehr schön. Und der letzte von Patrick, Nino stark, Gudi wie gewohnt, Jürz, der Wolfsburg-Schreck.
Ich muss an dieser Stelle, Nico, einmal ganz kurz, ich muss für diese Ufda-Aktion echt mal unseren einen Ordner da loben. Weil es ist immer der gleiche Ordner, der die Spieler da brieft, was sie rufen müssen. Und der macht das, glaube ich, schon seit mehreren Jahren inzwischen da. Das heißt, er macht eigentlich jedes Ufda. Eigentlich ist er der heimliche Ufda-Held, wenn man so möchte.
Ja, das stimmt. Ohne den läuft's nicht. Und das meine ich gar nicht suffisant, sondern tatsächlich so.
Ja,
weil ich glaube nicht, dass irgendeiner von denen das von sich aus machen würde oder könnte. Das ist ja das Ding.
Und, nee, so heiß sind die Spieler irgendwie auch nicht drauf, dahin zu rennen.
Also, ja, wärst du da heiß drauf?
Ich glaube schon.
Ja?
Klar. Bisschen unterhalten da die Leute, das ist doch cool. Eigentlich könntest du da, also wenn du richtig Stimmung haben willst, stellst du da nach jedem Sieg Felix Behnert hin.
Ja, das stimmt. Aber das ist zu einfach, ist das. Da muss auch mal Max Jürz dann hin.
Aber hat er gut gemacht.
Hat er wirklich gut gemacht. Ich schließe mit den Worten von Sabine. Was für ein tolles Spiel heute. Ich kann meine Begeisterung gar nicht mehr bremsen. Das war Hockey vom Feinsten. Freue mich sehr für alle heutigen Torschützen. Einfach großartig. Sehr schöne Abschlussworte für die 2 Spieltage.
Eine Sache müssen wir da noch erwähnen, rundherum. Es wurden ja gestern beim Spiel, beziehungsweise vorgestern für euch, Kekse verteilt bzw. verkauft für einen guten Zweck, nämlich für die Deutsche Krebshilfe. Der ganze Spieltag stand ja im Rahmen der Deutschen Krebshilfe und die, das fand ich eigentlich wirklich eine total geile Aktion, habe ich noch nie von irgendwo anders so gehört. Die Spielerfrauen der Pinguins haben sich zusammengeschlossen, haben super viele Kekse selbst gebacken, ich glaube irgendwie 700 oder so, 800, und haben die denn dafür einen Mindestspendenbetrag von 2 Euro verkauft und alle Kekse waren irgendwie innerhalb von wenigen Minuten weg. Also richtig geile Aktion. Ihr habt das super angenommen und ich finde, das hat auf jeden Fall großen Respekt verdient.
Ja, total. Ich dachte, du leistest auch deinen Beitrag dazu, aber das war tatsächlich nur für dich die Kekse anscheinend.
Ja, doch. Ich hatte das auch zu spät dann irgendwie realisiert, dass ich da ja hätte mit einsteigen können noch, aber
als Spielerfrau.
Ja, da wäre das nächste Problem gewesen. Als Spielerfrau komme ich da leider auch nicht durch. Deswegen, aber die Kekse sind sehr gut weggegangen, Nico, von daher. Das ist doch alles gut gelaufen. Ansonsten, was es noch von mir zu erzählen gibt, rund um diese beiden Spiele, 2 Sachen aus Düsseldorf. Einmal, ich habe den Moritz Wirth natürlich getroffen, standesgemäß, und soll den Podcast lieb grüßen, tatsächlich, hat er gesagt. Ist natürlich offensichtlich im Moment nicht so eine leichte Zeit bei der DEG, haben wir ja letzte Woche schon gesagt. Von daher, wie gesagt, immer gerne da ein paar nette Nachrichten lassen, freut er sich. Und liebe Grüße an Marco, unseren guten Freund, der ohne Trikot in Düsseldorf im Stadion war. Da sind wir weiterhin sehr enttäuscht von, muss ich ehrlich sagen.
Glück gehabt, dass wir gewonnen haben.
Ja, ja. Und dann Hiobs Botschaft, die ich auch noch da am Rande mitbekommen habe, Wladimir Eminger, der hat ja gefehlt. Der fällt wahrscheinlich erstmal ein bisschen aus, so wie ich es mitbekommen habe, wurde operiert. Man weiß nicht wo, man weiß nicht wie, man weiß nicht was, aber...
Ich halte meine Augen rund ums Weserstadion offen wieder.
Mach das mal, Nico, mach das mal. Und falls jemand gute Kontakte gewonnen hat und weiß, wo er operiert wurde, lass es uns wissen.
Ich fahre hin.
Also gute Besserung an Emma, wie er nett genannt wird. Weiter im Text. Wir kommen zum Zwischenfazit. Machen wir, würde ich sagen, fangen wir so ein bisschen mit an und dann irgendwann hauen wir so einen krassen Werbeblock einfach rein. Kündigen wir natürlich immer an.
Oder wir machen den Cliffhanger und machen sie jetzt.
Oder wir machen den Cliffhanger.
Ich kriege keinen guten Übergang gerade hin.
Ich auch nicht. Deswegen dachte ich, wir fangen erstmal an.
Okay. Wenn wir richtig anfangen, kennt sich auch unser kommender Werbepartner aus, weil die packen richtig an. Vor allem was Fliesen angeht. Fliesen cool, Mann. Bis gleich.
Powerbreak. Ob Powerplay oder Unterzahl, Kuhlmanns Fliesen stets erste Wahl. Fliesen Kuhlmann, seit über 35 Jahren Ihr Ansprechpartner rund um die Fliese in Bremerhaven. Egal, ob Bad, Wohnzimmer oder Terrasse. Fliesen Kuhlmann, Uferstraße 4. Mehr Infos unter fliesen-kuhlmann.com.
Ich weiß doch, ihr seid doch alle ganz aufgeregt. Das Zwischenfazit, was wir einmal ziehen werden. Wir haben, wie viel haben wir rum in der Saison? Drittel.
Ein Drittel, bisschen mehr als ein Drittel, würde ich sagen.
Bisschen, okay. Bisschen. Und wenn ihr eure Äuglein offen gehalten habt, dann werdet ihr bei der NZ natürlich auch das Zwischenfazit gesehen haben zu jedem einzelnen Spieler der Penguins. Wurde ein kleines Fazit gezogen. Sehr interessant.
Ich muss nochmal korrigieren, Entschuldigung, bisschen mehr als ein Viertel natürlich, so. Bevor
ich hab's abgekauft. Wieso, du kannst mir alles verkaufen.
Ja.
Knapp die Hälfte rum, alles klar.
Ihr wisst doch selber, wie viel wir jetzt schon gespielt haben, mein Gott.
Oh, gar keine Gedanken mehr darum gemacht. Naja, weiter im Text. Also NZ hat zu jedem einzelnen Spieler ein Zwischenfazit gemacht. Ihr habt es doch hoffentlich gesehen. Deckt sich vieles mit unserer Meinung, würde ich sagen. Das beruhigt mich.
Ist immer gut, wenn die Kollegen der gleichen Meinung sind wie wir.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Aber wir wollen natürlich unseren eigenen Senf jetzt nochmal dazugeben. Und wir haben uns entschieden, ihr könnt das komplette Zwischenfazit natürlich bei der NZ lesen, ganz wichtig, nordsee-zeitung.de, sowieso immer mal wieder reinklicken. Gibt es die neuesten News auch über die Deutschland-Cup-Pause und die Deutschland-Cup-Spiele, so. Und auch natürlich die letzten Spiele der Pinguins. Und wir wollen natürlich jetzt unsere eigene Meinung nochmal hineingießen. Und wir haben uns dafür entschieden, dass wir beide unsere drei Key-Spieler rausgeben und einmal sagen, warum es für uns die Key-Spieler sind. Da werden viele dabei sein, die klassischerweise dabei sind, aber vielleicht haben wir ja auch die ein oder andere Überraschung mit dabei. Auch wenn ich es mir nicht vorstellen kann, dass irgendetwas davon jetzt eine große Überraschung sein wird, aber sechs Spieler unter die Lupe nehmen ist ja auch nicht so verkehrt, ne?
Ja, absolut. Die Frage ist, machen wir es positionsgetreu auch? Also, weil, also, oder, pass auf, Nico, wir machen das mal ganz einfach, wir klammern die Torhüter aus. Weil, wenn wir ehrlich okay. sind, die
ist gut
beiden,
zu wissen.
Sonst hättest du ja schon zwei von drei Key-Spielern eigentlich mit den beiden Torhütern. Also es sind ja beide, Gudlewski ist auch jetzt wieder in der Iceblock Starting Six der Woche mit nur zwei Gegentoren an einem Wochenende. Es hört ja einfach nicht mehr auf.
Schrei mich doch nicht so an, dann lassen wir die Torhüter weg.
Lassen wir weg. Das sind nicht unsere Key-Spieler. Das sind generell die Key-Spieler. Das wissen alle in der Liga.
Aber du darfst anfangen dafür.
Okay, perfekt. Ich fange in der Verteidigung gerne an. Und mein erster Key-Spieler, ich hätte nicht gedacht, dass ich es jemals sage, aber ist Anders Grönlund. da hat der Kollege Lars Brockbalz zugeschrieben, souverän und stabil, Schlüsselspieler in der Abwehr. Der Schwede ist endlich voll angekommen in Bremerhaven und ein Führungsspieler, selbst ein Nasenbeinbruch stoppt ihn nicht.
Stimmt.
Und ich finde auch, Anders Grönlund ist seit Spieltag 1 ein anderer Anders Grönlund als letzte Saison. Also er ist irgendwie voll da, hat so dieses Spiel auch gewissermaßen an sich gerissen, macht keine Fehler mehr, nichts. Und ja, ist absoluter Leader in der Verteidigung, finde ich. Deswegen unverzichtbar eigentlich geworden.
Ja, ich glaube, wir müssen uns einfach damit abfinden, dass er niemals der große Scorer sein wird und dafür auch einfach nicht da ist. Wir müssen uns einfach abfinden, dass er auf ähnlichem Niveau wie Eminger agiert. Kurze Einschätzung von dir, wer ist besser für dich, Eminger oder Grönlund?
Ah, ich glaube, Grönlund doch noch mal ein Stück souveräner, auch mit seiner Erfahrung, der ist ja auch noch mal ein bisschen älter.
Ich weiß nicht, ich glaube, ich würde es sogar noch anders einordnen. Ich glaube, ich würde Eminger noch vielleicht eine Nasenspitze davor sehen. Aus dem einfachen Grund, wieder Laiengehabe hier, aber er fällt mir weniger auf und noch weniger als Grönlund. Eigentlich fällt mir ein Eminger gar nicht auf. Manchmal nach dem Spiel merke ich so, dass er gar nicht dabei ist, weil ob er dabei ist oder nicht dabei ist, macht gar keinen Unterschied so vom Gefühl her, außer dass wir ein bisschen löchriger halt in der Abwehr sind, logischerweise. Und ich finde, ein Eminger ist also unglaublich unauffällig. Das ist für mich ein Rätsel, wie man so unauffällig sein kann, aber in sehr, sehr positiven Sinne. Daher gefällt mir irgendwie Eminger noch ein Tick lieber. Und bitte, wenn irgendjemand ein Eminger-Trikot hat, wirklich den beglückwünschen wir hier im Podcast selber, dann schreibt uns das bitte mit Beweisfoto. Sonst kann das ja jeder behaupten. Aber ich will diesen einen Eminger-Trikot-Vlog will ich sehen.
Früher hätte ich gesagt, irgendwann gab es das Trikot bestimmt mal bei der Verlosung mit dem beim Loseziehen halt zu gewinnen.
Hab ich mal aber gewonnen, hast du das schon mal erzählt hier?
Hast du auch mal ein Trikot? Ich habe auch mal da gewonnen, tatsächlich.
Ehrlich? Mit welchem Namen drauf?
Ich habe damals 2006 ein Weihnachtstrikot von Jason Pinizzotto gewonnen.
Ey, okay, ich bin ein bisschen später dran, ich von Dustin Friesen.
Aber ist auch geil.
Ja, tatsächlich. Ja.
2006, da warst du ja noch gar nicht gedanklich beim Eishockey unterwegs, deswegen.
Ja, das stimmt. Du auch eher so geht's, wenn wir mal ganz ehrlich sind.
Oh, ich war Feuer und Flamme. Ja. Da war ich ja schon 3 Jahre lang jede Saison da. Aber das Pinizzotto-Trikot war, glaube ich, Größe XXL. Also es war sehr groß für den 11-jährigen Malte.
Ja, das glaube ich. Aber jetzt bist du ja reingewachsen.
Ja, immer noch nicht ganz. Von der Höhe, ja.
Ich mache mal weiter. Ich würde dann auch in der Verteidigung bleiben wollen. Und,
Ach, Eminger war nicht dein Call?
Nee. Also hätte auch gut und gern mein Call sein können, aber es gibt andere, ja, obwohl, eigentlich müsste er drin sein, wenn man mal ehrlich ist.
Also so wie du ihn gerade angepriesen hast.
Ja, ich hätte aber auch Grönlund nicht in meiner Auswahl drin gehabt.
Okay.
Von daher, ich sehe andere Schlüsselspieler, aber Eminger ist gewohnt gut einfach.
Ja,
ist natürlich schwierig, sich 3 rauszupicken. Ich habe Matthew Abt mit dabei, ist der Königstransfer gewesen, ohne dass wir zu dem Zeitpunkt wussten, dass es der Königstransfer wird. Und das finde ich halt so einen spannenden Fakt. Er ist ohne viel Tamtam hier angekommen, ein bisschen anders als Grönlund. Grönlund wurde schon groß angepriesen, hohe Erwartungen gehabt. Man wurde ein bisschen gedämpft von den Erwartungen wieder im Laufe der Saison. Das war halt bei Matthew Abt anders. Ich weiß nicht, ob man es bewusst so gemacht hat, indem man gesagt hat, okay, wir heben den jetzt nicht auf den Thron und sagen so alle, das ist der Halsbringer, den wir jetzt hier vorstellen. Wird die Abwehr von nun an komplett stabilisieren. Haben sie halt nicht gemacht. Und damit konnte man vielleicht auch positiv überrascht werden, denn in dem Fall. Wenn sie es sofort, dann ist es voll geglückt, weil ich wurde halt positiv überrascht. Für mich eine Bank. Ist irgendwas zwischen Brookies und Eminger von Spielstil her, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Ist wirklich hinten wie vorne extrem solide, extrem stark, direkt ein Leader geworden. Ich weiß, den habe ich so vor Augen, wenn der ein paar Jahre länger bleibt, dann kann das so ein Kapitänsmaterial sein. Dafür müsste Urbas gehen, das wollen wir alle nicht, von daher verabschieden wir uns erstmal wieder von dem Gedanken, aber irgendwie hat er für mich so einen richtig Leader-Charakter, hat er, und das gefällt mir extrem gut und darum bin ich von Anfang an, abgesehen von seinem Namen, der eigentlich unheimlich geil ist, was ich jedes Mal jetzt erwähnen werde, ist der Spieler auch geil.
Kann ich nichts hinzufügen. Ist, glaube ich, alles zu gesagt. Also in der Verteidigung ja generell brauchen wir uns ja wirklich keine Sorgen machen. Das läuft wie Tüt, sagt man so schön, ne? Gehen wir in Angriff. Ich würde einfach mal weitermachen. Für mich diese Saison auf jeden Fall wieder ein Schlüsselspieler. Letzte Saison war es nicht unbedingt die ganze Zeit. Ist Dominik Uha. Ich finde, der spielt auch in dieser Saison um Längen besser als in der letzten.
Trotzdem noch unauffällig.
Ja, sind wir wieder beim Thema Scoring-mäßig, ne? Das, aber wenn du den siehst, wie der da hin und her rennt, der hat irgendwie, glaube ich, 4 Lungen gefühlt.
Ja, stimmt.
Also der ist ja nie kaputt. Den könntest du, glaube ich, 5 Minuten am Stück spielen lassen einfach. Und auch wie er dann jetzt den Shorthander gegen Wolfsburg gemacht hat, also auch technisch vorm gegnerischen Tor, kann sich das durchaus sehen lassen, hat da die Verteidiger relativ alt aussehen lassen und vorher Richtung Mittellinie da auch den Zweikampf gewonnen. Also hat sich da auch nicht abbringen lassen vom Weg zum Tor. Deswegen finde ich unglaublich wichtig im Moment und führt auch den jungen Fabian Herrmann da super mit durch, gemeinsam natürlich mit Alex Friesen. Deswegen, und ich bin ja irgendwie eh so ein Dominik Uhr-Fan, deswegen musste der da für mich mit rein. Ganz klar.
Ja, aber irgendwie haben wir auch so ein Faible dafür, für Spieler, die vielleicht nicht den Scoring-Touch haben, sondern vielleicht ein bisschen hinten runterfallen, dass man die irgendwie, irgendwie hat man so das Bedürfnis, die denn erst recht so hoch zu heben wie Simba.
Ja, wir denken halt an die Gemeinschaft, ne?
Ja, das stimmt. Das stimmt. Ich mach mal weiter. Mein nächster Spieler, auch Stürmer, ist Mija Verlic. Für mich ist Mija Verlic letzte Saison sehr kritisiert worden, nicht nur von uns, auch von uns, aber auch von euch. Zum Großteil finde ich auch immer noch war es berechtigt, weil es war einfach nicht seine Saison. Das merkt man ja auch schon daran, dass er dann auf einmal rausrotiert wurde aus der ersten Reihe. Also irgendwie stotterte der Motor. Und nach so einer Saison hat man ja eine ganz andere Drucksituation dann vielleicht doch auf einmal, dass man sich hinterfragt, dass man wieder reinkommen muss. Wie gut bin ich? Und das hat er jetzt allen Kritikern gezeigt, dass er einfach in diese erste Reihe reingehören muss, weil die funktioniert einfach. Reglic, Urbas, Verlic, ich war kurz davor, Urbas zu nennen. Als Keyspieler ist auch einfach ein Keyspieler. Ist spielerisch gesehen der beste Spieler, den wir im Kader haben. Ich glaube, da können wir uns noch nicht mal weit aus dem Fenster lehnen. Aber das kann man mit Fug und Recht behaupten. Aber Verlic ist für mich auch wieder so ein stiller Vertreter, aber ohne den läuft es halt einfach nicht. Und die physischen Part, den er reinbringt ins Spiel, hat gut gescored, auch vielleicht jetzt am Wochenende am letzten so einen kleine Verschnaufpause sich mal kurz genommen, aber ich bin mir sicher, dass er da auch wieder zum Formhoch kommen wird. Also für mich ein absoluter Keyspieler in der ersten Saisondrittel gewesen.
Und jetzt, Nico, muss ich ein bisschen schummeln bei meiner Nummer 3.
Ja,
warum? Weil ich möchte da keinen Spieler nennen. Ich möchte da jemanden nennen, der, glaube ich, sehr abfällt die ganze Zeit, wo man eigentlich nie drüber gesprochen hat. Und das Nico ist Tank. Auch Nico Tank. Aber allen voran ist das unser Co-Trainer Marian Barzani. Weil wir wissen alle, wer für die Verteidigung zuständig ist und für das Unterzahlspiel. Und ich behaupte, dass unser Unterzahlspiel noch nie so gut war, seit wir die Pinguins verfolgen. Also es ist ja wirklich, und der ist ja auch neu gekommen, ne? Der kannte dieses bestehende System nicht und der hat das irgendwie geschafft, dass sowohl die Defensive generell als auch das Unterzahlspiel wahnsinnig gut klappt.
Ja, das stimmt. Aber wir dürfen dann auch nicht Sulzer vergessen. Erste Saison als Head Coach, wie gesagt, Drittel, vielleicht ein Viertel oder auch die Hälfte ist rum und der hat diese Mannschaft wieder auf Platz 3 geformt. Als sehr unerfahrener Head Coach in dem Fall. Und das kann man ja auch nicht hoch genug anrechnen. Aber lass uns da gerne mal in einem anderen Podcast nochmal genauer drüber sprechen. Vielleicht ist die Deutschland-Pause ein ganz guter Moment dafür, um mal ein bisschen Alexander Sulzer in den Fokus zu bringen. Aber ja, finde ich einen validen Punkt mit Barzani. Müsste auch
Gott
mehr
sei
in
den
Kampf nicht gestimmt werden. Ich sagte, du hast die Grönlund, hast du Uha und Barzani. Also ich sehe ein Muster bei dir, was für Leute du auswählst.
Das ist ein geiles Trio, ne? Sei ehrlich.
Mega. Direkt aufs Eis mit denen.
Ja, der Marian Barzani, den kriegen wir auch noch für den Podcast verpflichtet, da bin ich mir sicher.
Ist auch ein netter Typ, hast du gesagt, ne? Du hattest einmal mit denen gesprochen.
Auf jeden Fall.
Ich nehme einen Spieler, wenn es dir nichts ausmacht.
Du hältst dich wenigstens an die Regeln.
Ich halte mich an die Regeln, das wollte ich damit unterbewusst sagen. Ich sag dir, wenn Nino Kinder von Anfang an diese Form gebracht hätte, dann würde ich den nennen, so war es noch, brauche noch mal ein paar Wochen, bis dann unser Key-Spieler-Ranking reinkommt. Jetzt hat es ein anderer sehr junger Spieler geschaffen, das ist Fabian Herrmann. Auch wenn das Scoring jetzt vielleicht ein bisschen nachgelassen hat, ich finde es abgefahren, wie selbstbewusst der auftritt. Und auch da würde ich mich vielleicht aus dem Fenster lehnen wollen. Vielleicht ist das auch wieder eine kühle Frathese, die man stellen könnte. Aber ist ein Fabian Herrmann vielleicht nicht sogar der beste U23-Spieler, den wir je hatten, seitdem wir in der DEL spielen? seit je, kann man auch damit sagen. Also, ich finde es wirklich, wie abgezockt er ist, was für ein Scoring-Touch er hat. Auch, ich kann nicht mehr ganz genau beschreiben, aber es gab einen Moment auf jeden Fall gegen Düsseldorf, wo ich gesagt habe, Alter, okay, der passt einfach nicht, der schießt er einfach. Und sowas, aber, also, kenne ich nicht von U23-Spielern, weil die denn doch eher den Pass wagen, eher den Einpass zu viel vielleicht machen, anstatt einfach eigensinnig zu sein im positiven Sinne und einfach mal selber abzuschließen, weil man halt einfach dieses Selbstbewusstsein hat. Und dieses Selbstbewusstsein spüre ich zu 100%. Und Fabian Herrmann, ich hoffe, dass er nicht nur einen Einjahresvertrag hier hat, weil ansonsten schielen da schon ganz viele andere Vereine, glaube ich, drauf.
Ja, aber ich bin guter Dinge, dass Furchi da einen sehr, sehr guten Job gemacht hat.
Ja, hoffe ich. Ich vertraue ihm.
Blind,
auf Furchen, wie immer. Muss man hervorheben natürlich, ne? Aber wie gesagt, Furchen und Sulzer müssen wir mal an anderer Stelle noch mal etwas genauer thematisieren, weil ich glaube, sonst reden wir hier 2 Stunden heute. Und das wollen wir schon, aber irgendwann lässt die Stimme dann lässt jetzt schon nach bei mir ein bisschen.
Ja, und eigentlich wollen wir ja jetzt langsam rüber zur kühlen Frathese, oder?
Absolut, absolut.
Und da haben wir die Frage gestellt, völlig gegensätzlich zum positiven Zwischenfazit. Was ist die größte Schwachstelle der Pinguins? Und Nico, du hast da auf dem Instagram-Kanal, glaube ich, so ein bisschen Feedback zu bekommen, ne?
Ja, exakt. Henrik hat uns dazu geschrieben, ihr wolltet wissen, wer bislang die schlechteste Leistung gezeigt hat. So haben wir es nicht formuliert, aber so kann man es auch sagen, sag ich mal. Aber seine einfache Antwort ist niemand. Das Team ist so bockstark, es ist der reinste Genuss, die Jungs übers Eis laufen zu sehen. 6-1 gegen Wolfsburg, 10 Siege in Folge gegen die, wie geil ist das denn? An den 6 Toren waren sie erste Sturmreihe nicht direkt beteiligt, stimmt. Hätten wir auch mal hervorheben können, ne? Ist auch ein super Fakt. Das allein sagt schon so viel über die gesamte Teamstärke aus. Nino antwortet am Wochenende auf die erste Kritik fulminant, ob er wohl auch den Podcast hört, hat er auch nochmal in Frage gestellt. Also er sagt ganz klipp und klar, wir haben keine Schwäche.
Ja. Wir warten hier. Jörn hat uns auch geschrieben, ne?
Genau, Jörn hat uns auch noch geschrieben. Zu eurer Frage nach den Schwächen, ihr meintet wohl eher das Team, da finde ich, auch wenn es viele kaum glauben mögen, das Überzahlspiel ist ausbaufähig. Es ist oft der gleiche Spielzug, Pässe an die blaue Linie und dann Schüsse von Urbos und Co. und hoffen, dass der Puck direkt reingeht oder abgefälscht wird. Okay, man kennt Urbos, wie er spielt, es ist wie damals bei Robben, alle wussten, was er macht, aber schwer zu verteidigen. Es fehlen mir die Varianten, auch von den anderen Überzahlreihen kommt wenig, man hat es in die Finals gesehen, Berlin hat Urbas etc. aus dem Überzahlspiel genommen. Aber das ist natürlich Klagen auf hohem Niveau. Was sagst du dazu? Bist du eher Team, ist alles tutti frutti oder ist eher Team, vielleicht ist das Überzahl nicht so geil?
Ja, es gibt ja immer noch Sachen, die ausbaufähig sind, sage ich mal. Und das Überzahlspiel, da sehe ich den Punkt, dass es berechenbar ist.
So. Ja, vor allem, ich finde es noch berechenbarer ist geworden. Ich finde schon, es waren die letzten Saisons immer schon sehr dieses Muster zu erkennen. Giglic auf der linken Seite hält den Puck, denn der Pass zu Blauen, ich glaube Jensen ist es denn, der die Scheibe oftmals hat, denn der Querpass auf Rubas und die Direktabnahme. So. Und das fand ich die vorherigen Saisons schon so, aber ich muss auch gestehen, ich finde es wirkt auf mich so, als wenn es diese Saison wirklich nur noch diese Taktik gibt.
Ja.
Oder? Also, und trotzdem kommen die Schüsse ja oft durch. Muss man ja auch gestehen.
Ja, und also Sieger Jeglitsch versucht ja dann, der hält ja den Puck bekanntlich sehr, sehr lange, versucht dann auch ab und zu mal den Kunstpass da in die Mitte zu Weise, wenn der mitspielt. Aber wenn Christian Weise nicht da ist, wird wirklich alles eigentlich auf Urbas gelegt. Zweite Powerplay-Formation mit Friesen ist da echt noch so ein bisschen freier in dem, was sie machen.
Obwohl Brookieser dann natürlich auch sehr in den Fokus rückt.
Das stimmt natürlich. Der fordert das Ding ja aber auch ständig. Also egal, ob er da mit Gegenspieler steht oder ohne, der zeigt immer an, hier spiel mich an. Ich nehme den Schuss schon irgendwie. Aber ja, das ist so ein Punkt. Und wenn ich so an Schwachstelle denke, also so mit der Intention haben wir die Frathese vielleicht auch so ein bisschen gemacht. Also für mich ist es noch so ein bisschen die Chancenverwertung tatsächlich. Weil Man hat in den Spielen gesehen, die wir verloren haben, weil es ist ja offensichtlich nicht die perfekte Saison. Wir sind eben Dritter und nicht Erster. Ist auch Jammern auf hohem Niveau, aber bei der Chancenverwertung kann man, glaube ich, schon noch so ein bisschen effizienter werden. Du hattest jetzt gegen Wolfsburg ein super Spiel, wo es gut geklappt hat. Aber du hattest auch schon Spiele, wo du über 40 Schüsse hattest und nur 2 Tore hattest, also oder 3. Und ich glaube, dass das vielleicht noch so ein Punkt ist, wo Sulze auch sagt, Mensch, da können wir noch anpacken. Aber grundsätzlich hat Henrik natürlich recht. Also wenn man sich jetzt über irgendwas beschweren will, dann ist ja auch alles daneben, muss man auch ganz ehrlich sagen.
Aber wir müssen uns ja auch der Frage so ein wenig stellen. So. Und ich bin absolut dabei zu sagen, das ist Meckern auf hohem Niveau. Trotzdem sehe ich halt genau deinen Punkt mit der Chancenbewertung. Da haben wir oftmals Probleme mit. Liegt aber, glaube ich, auch liegt auch so ein bisschen an der Taktik, weil unsere Taktik ist halt oftmals, die Scheiben Richtung Tor zu bringen. Und dann generierst du halt viele Chancen und dann hast du halt so Tage, dass die eben 6 reinspringen. Aber dann hast du halt auch so Tage, wo eben halt nicht viel funktioniert, weil umso mehr Scheiben du Richtung Tor bringst. Mein Gott.
Und, Nico, wir haben erst 40 Minuten. Deine Stimme darf noch nicht versagen.
Ich klinge wie 2,5 Stunden hier schon. manchmal hast du halt so Tage, an denen du Schüsse Richtung Tor bringst und du stärkst einfach diesen Torhüter immens damit, weil er jedes Mal diesen Schuss hat. Auch leichte Schüsse machen etwas mit dem Selbstbewusstsein von Goalies. Das ist ja einfach so. Und damit stärkst du die. Und darum ist ja auch so ein bisschen dieses Thema, warum sind die Torhüter gegen uns immer so stark, die gegnerischen? Das liegt halt oftmals einfach daran, dass wir die halt auch stark machen mit unserer Taktik. Und dann gibt's halt diese Spiele, wo wir es unheimlich schwer uns machen, weil die Goalies halt so stark sind. Und es gibt die Spiele, wo eben ein 6-1 hinten rauskommt. Oder 9-0, wie gegen Nürnberg. Ja, hast du halt auch dann in dem Fall. Muss halt alles richtig laufen. Gut, ein Strahlmeier hat natürlich es ideal für uns gestaltet, indem er reinkommt, kurz hält und direkt 0,1 Sekunden später das Ding dann noch reinfliegen lässt. Ist natürlich ein super Start für uns, wenn ein neuer Goalie reinkommt. Ist direkt verunsichert. Besser kannst du es nicht erwischen, auch wenn er danach denn ganz okay gehalten hat, fand ich trotzdem. Muss man ja auch anerkennen, in dem Fall. Ich war kurz davor zu sagen, vielleicht ist auch ein bisschen die Abwehr unser Problem. Muss es denn aber wieder revidieren, weil man, wenn man drüber nachdenkt, in welchem Status quo wir waren, wo die Abwehr doch sehr löchrig war in den letzten Wochen, ohne einen Grünen und ohne Eminger. Und genau da haben wir gemerkt, und wahrscheinlich ist dir da dann auch bewusst geworden, das muss ein Keyspieler sein, einfach für uns. Wenn die beiden nicht da sind, dann wird's halt doch dünn hinten, dann wird's halt doch löchrig hinten. Wenn du immer wieder einen U-Spieler neben einen Erfahrenen stellst, dann kannst du halt nicht garantieren, dass wirklich alles glatt läuft, ohne jemanden zu nahe treten zu wollen. Aber jetzt, nachdem zum Beispiel Grünlund wieder da ist, habe ich für mich das Gefühl, dass es deutlich stabiler schon wieder in der Defensive wirkt. Wir haben nicht mehr diese Fastbreak, diese 8 Stück pro Partie gegen uns, sondern es begrenzt sich dann halt. Und daher muss ich diese Kritik auch wieder zurücknehmen im Endeffekt. Ich gehe einfach mit euch mit.
Wir bleiben
lange
einfach
ausgeholt für das Fazit.
Wir bleiben positiv. So. damit können wir auch eigentlich zur neuen These übergehen. Diesmal ist wirklich wieder eine These und die ist tatsächlich sehr, sehr positiv formuliert. Denn wir behaupten einfach mal, Jan Urbas hätte das Potenzial, in der NHL mitzuspielen. So, da dürft ihr jetzt gerne mal ausholen. Ne, penguinspodcast@nordsee-zeitung.de oder auch bei Instagram schreiben. Wir denken dieses Mal ganz fest dran, euch diese These auch per Beitrag zu zeigen, damit ihr die immer im Kopf habt und euch beteiligen könnt.
Was Jan Urbas wohl denkt, wenn er sich das, na gut, er kann das, lesen kann das ja schon, ne? Also,
Nico, du bist doch grafikaffin. Vielleicht kannst du ihn ja mal in irgendein NHL-Trikot einfach photoshoppen.
Ja, gefällt mir gut. Welches möchtest du? Wo würdest du ihn sehen wollen?
Boah, natürlich soll er irgendwie auch am besten irgendwas gewinnen. Ne?
Ja, im Moment sind die Seite von Dreiseitel.
Ich weiß nicht, ob die den noch bezahlen können mit Dreiseitel und Connor McDavid. Urbas will ja auch viel verdienen. Aber im Moment sind tatsächlich in der NHL die Winnipeg Jets das Maß aller Dinge. Die haben, glaube ich, aus 10 Spielen 9 gewonnen oder so. Also die sind gut unterwegs.
Winnipeg also.
Machen wir Winnipeg Jets, Nico, komm,
hau okay, raus. Dann ist klar, ich gebe alles.
Es wird bestimmt witzig.
Aber sagt uns das doch sehr, sehr gerne mal. Beteiligt euch sehr, sehr gerne. Endlich habe ich meine These, nachdem sie jetzt 2-mal ignoriert wurde von Malte Giesemann.
Heute habe ich dran gedacht.
Durchsetzen. Heute hast du dran gedacht, das stimmt. Nachdem ich nochmal nachgehakt habe.
Nein, schon vorher. Ich habe doch extra freigelassen.
Na gut. Gut, also ihr habt erstmal was zum Rumklimpern und ich würde sagen, wir machen nur mal eine ganz kurze Unterbrechung und dann sind wir gleich wieder für euch da.
Powerbreak. Die Fishtown-Pinguins gibt's auch im Radio. Bei Energy Bremen bekommt ihr alle Infos zu eurem Lieblingsverein. Energy Bremen, der offizielle Radiopartner der Fishtown-Pinguins. In Bremerhaven auf der 104,3, auf DAB Plus und im Stream auf energybremen.de.
Achtung Nico, ich hab was für dich.
Ich war doch gar nicht bereit.
Nico und Malte, das Dreamteam vor Ort. 200 Folgen, Hockey pur im Wort. Mit Leidenschaft und vollem Schwung halten sie die Fans seit Jahren jung. Fachwissen satt und Humor noch dazu. Ihr Podcast läuft heiß, keine Zeit für Ruhe. Bremerhavens Stolz, die zwei ohne Rast. Eishockey für alle, im schnellen Takt gefasst. Das war überragend, ne?
Ich glaube, das lasse ich mir tätowieren.
Das hat uns Marlon geschickt. Als,
was
als
war mit Bremerhavens Stolz? Oder was war nochmal das
Urheber? Bremerhavens Stolz, absolut. Sehe ich genauso.
Ich finde, so sollten wir den Podcast auch nennen.
Hat er uns geschickt als Glückwunsch quasi zur 200. Folge letzte Woche. Er hat aber zugegeben, dass er Hilfe von ChatGPT hatte bei der Erstellung dieses Gedichts.
Das schmälert so ein bisschen, aber ist trotzdem okay.
Aber er hat uns eine wirklich super nette Mail geschrieben mit sehr, sehr großen Glückwünschen. Marlon, vielen, vielen Dank dafür. Er hört übrigens immer noch sein persönliches Highlight, die Folge, die wir mit Thomas Popisch aufgenommen haben, weil da haben wir ja gratuliert, dass seine Verlobte 30 geworden ist.
Ja, das Thomas war Popisch war ja dabei. Kann das sein?
Thomas Was denn?
Popisch? Ich glaube, es war unsere 100. Folge.
Kann glaube sein.
Ich, mit Thomas Popisch. Aber haben wir auch, glaube ich, zweimal mit Thomas aufgenommen. Kann auch eine andere sein. Okay, ja, mach weiter.
Nee, das war es eigentlich schon.
Ach so,
da,
cool.
Da bekommt er immer noch Gänsehaut, wenn er das hört. Kann ich verstehen.
Jetzt habe ich ein bisschen das kaputt gemacht, ne?
Also Bremerhavens Stolz sind wir.
Bremerhavens Stolz hat auch noch mehr Nachrichten von euch bekommen, auf die ich einmal Bezug nehmen kann. Zum einen von Anja. Anja hat uns das erste Mal, glaube ich, geschrieben. Und da lässt sie sich die Lumpen und kommt direkt mit einem Wunsch auf uns zu, was wir doch mal gerne umsetzen. Sowas finde ich wirklich super. Die hat gesagt, Alex Friesen, den sollten wir doch mal einladen. Verdient hätte er es natürlich auch Vladi Eminger, wenn er immer für Leute, die sehr selten erwähnt werden und auch eine super Leistung erbringen. Ihr beide ausgenommen. Zwinker Smiley. Ich finde, wenn uns jemand keinen Vorwurf machen kann, dass wir ihn wenig erwähnen, dann Wladimir Eminger. Aber tatsächlich könnte ein Alex Friesen uns Vorwürfe machen. Das muss man wiederum sagen.
Ich würde
die Sprachbarriere wäre eine Hürde.
Ja, also bei Alex Friesen vielleicht gar nicht so schlimm. Aber bei Wladimir Eminger, ich weiß noch,
Deutsch, hast du es gesehen?
Er kann perfekt Deutsch, er will das nur nie sprechen.
Das war mir irgendwie eine neue Erkenntnis. Der hat im Interview auf Deutsch gesprochen. Also perfekt Deutsch ist jetzt ein bisschen sehr, sehr, sehr positiv formuliert, aber er kann gut, also ja doch, recht solide.
Von perfekt zu gut zu solide.
Ja gut, perfekt aber, ist es nicht, aber das erwarte ich ja auch nicht. Das
nee, eben, nicht. Also
ich war
für
trotzdem
die,
sehr positiv überrascht, muss ich sagen.
Für die Erwartungen perfekt.
Ja, das stimmt. So ist das super. Was sagst du? Du bist doch auch Alex Friesen-Fan.
Ja, auf jeden Fall. Also von mir aus darf der sehr gerne kommen. Ich weiß nicht, ob der da Bock drauf hat. Der müsste doch eigentlich auch inzwischen gute Deutschkenntnisse haben. Der ist ja schon sehr viele Jahre jetzt in Bremerhaven. Ich glaube, wenn
wir sind doch gut connected. Wir können auf jeden Fall mal per Audio mal ein paar Fragen stellen und hier mit reinholen. Sei es zum Wochenende oder zu ihm selbst.
Das machen wir. Das machen wir.
Und auch Wladimir Eminger. Eigentlich müssen wir es wirklich machen. Aber ich glaube, da ist eine ganz andere Sprachbarriere noch, ne?
Ich weiß noch, als er verpflichtet wurde, da war auch mit Englisch nicht ganz so rosig. und mein Tschechisch ist echt nicht gut genug, um ihn da irgendwie hier einzubinden. Aber vielleicht hat er auch sein Englisch oder Deutsch Fortschritte gemacht. Wir können gerne mal nachfragen.
Würde ich gut finden. Also danke dir, Anja, auf jeden Fall. Und dann hat uns Hendrik. Hendrik hat uns sehr viel geschrieben, aber das ist auch sehr gut. Der hat nochmal darauf hingewiesen, dass wir ja Werbung gemacht hatten, dass auf der Seite der Fischt und Pinguins abgestimmt werden konnte für den Spieler des Monats. Und ich glaube, wir haben darauf hingewiesen. Kann das sein? Oder habe ich nur mit dir darüber gesprochen?
Kann beides sein.
Ich glaube, wir haben hier drauf aufmerksam gemacht. Aber es gibt ja immer so ein Voting auf der Seite der Pinguins. Und da war unter anderem Fabi Herrmann.
Eishockey-Gott.
Wow. Weil das wirklich, diesmal ein bisschen mehr Elan, bitte. Da war der auf jeden Fall nominiert worden zum Spieler des Monats und er hat's gewonnen. Surprise, surprise, absolut verdient. Was aber Hendrik so ein bisschen gefehlt hat, ist eher keine Verkündung, dass er es gewonnen hat, sondern es wurde einfach anscheinend von allen, die es organisiert haben, zur Kenntnis genommen. Weil es war weder auf der Homepage noch auf der Insta-Account wurde das zelebriert. Ich kann es leider nicht verifizieren, Insta-Account würden wir gesehen haben, auf der Homepage, ehrlich gesagt, keine Ahnung.
Ich weiß nicht, aber es stand auf jeden Fall bei uns in der Nordsee-Zeitung, das weiß ich.
Ja, das ist das Wichtigste. Aber es wäre natürlich auch schön, auf Seiten der Pinguins offiziell nochmal zu sagen, ey, der Fabi Herrmann, der macht einen richtig guten Job hier und der hat absolut verdient den Spieler des Monats geholt. Einfacher Content, bin ich absolut bei Hendrik. Sollte man definitiv mit aufnehmen. Ich bin durch, Malte.
Du bist durch?
Ich glaube, ja.
Ich habe hier noch, also wenn ich aufs Skript gucke, sehe ich da noch einmal Carla Kolumna.
Oh, Carla Kolumna, du hast absolut recht. Ich bin noch nicht durch. Svenja, wirklich, das ist ein Running Gag, dass ich Svenja down außen vor lasse. Warum tue ich das? Keiner weiß.
Das ist aber gut, da hast du auch Glück, dass Svenja nicht nachtragend ist.
Ja, Gott sei Dank. Vor allem, ich habe es dir noch vor der Podcast-Folge gesagt, bitte notiere sie, damit ich es nicht vergesse. Und dann habe ich es vergessen. Sie hat uns nur natürlich wieder ein paar Sachen mitgeschickt. Wir werfen einen Blick zur Champions Hockey League. Das geht ja auch bald wieder los.
Ist so lang, unser erstes Heimspiel nach der Deutschlandcup-Pause am 12.11. gegen Skellefteå.
Dann passt es doch thematisch auch gut rein. Team of the Regular Season. Hast du wahrscheinlich gesehen, wer es ist? Ich glaube, da muss ich keine Überraschung draus machen. Der einzige Spieler aus einer deutschen Mannschaft, so, nicht der einzige deutsche Spieler, Sieger Jeglitsch hat es geschafft. Völlig verdient. King. Würde ich auch schaffen. King, genau. Dann hatte mir Sven ja auch nochmal geschickt, alles zu Marat Kai darauf, bei uns zuerst gehört, wenn ich mal kurz gesagt habe.
Ja, das war gut. Das war wirklich gut. Da muss ich auch nochmal ein Lob aussprechen an Podcast-Hörerin Benita, die mir das aber sofort geschickt hat, als das irgendwie auf der Homepage da bei den Blue Devils Weiden war.
Woher ich glaube, sie diese Vorahnung hatte? Oder sie Weiden-Fan?
Oh. Also man hätte denken können, dass sie die Seite betreut von Weiden, weil es hatte noch kein Verein irgendwas gepostet. Die Jungs vom Eisblock hatten nichts gepostet und niemand. Also es wusste wirklich niemand. Wir waren wirklich die allerersten, die das gepostet hatten, außer Marat Kaidorov selbst. Der hat nämlich in seinem Insta-Profil schon stehen gehabt, Weiden. Also der wusste schon Bescheid. aber also, Marat wünschen wir auf jeden Fall viel Erfolg in Weiden.
Ja. Absolut. Viel Erfolg, Marat. Also, wir versuchen euch natürlich auch immer schnellstmöglich mit den Infos, die wir bekommen, die Möwen von den Dächern, was habe ich nochmal gesagt, schreien, krähen?
Ja, die Möwen von den Dächern schreien, ne?
Genau das werden wir auf unserem Instagram-Profil mit aufnehmen und euch schnellstmöglich darüber berichten. Noch ein Grund mehr, uns zu folgen bei Instagram. Das nur mal so nebenbei. Und dann hatten wir Sven ja auch nochmal eine Kuriosität, ein skurriles Interview geschickt. Eishockey-Trainer klebt sich den Mund zu. Hast du das mitbekommen?
Natürlich
kriegst du das alles mit. Ich kann hier nichts mehr Neues dir erzählen. Wirklich.
Erzähl trotzdem nochmal.
Während des Spiels zwischen Frölunda und Skellefteå, und da kommt der Gegner, hat sich Roger Rönnenberg, Trainer des Heimteams, also von
Frölunda.
Sehr gut aufgepasst. Den Fragen eines Reporters gestellt und dabei zu einer skurrilen Maßnahme im Fernsehen gegriffen. Beim Interview mit Reporter Patrick Westberg in der Pause zwischen dem zweiten und dritten Drittel hat sich Rönnenberg demonstrativ seinen Mund mit einem Stück Klebeband zugeklebt. Hintergrund: Der Schwede war über eine Schiedsrichterentscheidung sauer. Das mal konsequent.
Das ist schon lustig, ne?
Meinst du, es gibt eine Strafe für sowas?
Weiß ich auch nicht. Eigentlich hat er ja nichts gesagt. Deswegen denke ich
mal. Ja, aber doch ja irgendwie, ne?
Ja, ich meine, es kann halt nicht jeder so machen wie Alex Sulzer, der mit dem Mikrofon ausgestattet wird und einfach 16 Minuten nichts sagt. Das war wirklich legendär. Das war cool. Aber ja, ich finde sowas ja immer ganz lustig, ne? Besser als den durchzubeleidigen, den Schiedsrichter.
Ja, das stimmt. Aber vielleicht ist im Mittelweg auch vielleicht das Ding. Ja?
Nico, apropos Schiedsrichter.
Malte redet, jetzt kommt irgendwas in Rage geredet, weil jetzt setzt er sich sogar auf.
Nee, das ist mir nur aufgefallen. Wir hatten, glaube ich, gegen Düsseldorf und auch davor ein Spiel, die Schiedsrichterkombination Schrader-Goffmann.
Goffmann haben wir sehr oft in letzter Zeit, habe ich das Gefühl, oder?
Den hatten wir gegen Wolfsburg auch, aber nicht mehr mit Schrader. Aber ich muss sagen, habe ich, glaube ich, vor ein paar Podcasts schon mal gesagt, aber die Schiedsrichter, irgendwie finde ich die diese Saison gut.
Oha, das klingt so, mal in einem Satz.
Ja, und vor allem die beiden, als die uns gepfiffen, also das habe ich ja, da rechnet ja auch dann keiner mit, ne? Tut mir auch leid, aber die haben sich
du
das
kannst ja nur positiv überrascht werden, ja.
Die haben ihren Kredit ja die letzten Jahre so ein bisschen verspielt hier. Schrader war ja auch nie so ein großer Freund von Thomas Popisch oder andersrum, wie man es nimmt. Also die beiden hatten sich ja ständig in den Haaren. Aber jetzt so muss ich sagen, auch der Roman Goffmann, das muss man ja einfach auch mal ehrlicherweise dann sagen, die haben schon ein Level abgeschafft, finde ich.
Ja, aber ich bin gespannt, was ihr da sagt zu.
Ja.
Pinguins Podcast at 19-zeitung.de oder halt über einen Instagram-Kanal. Findet ihr das auch? Seht ihr es genauso wie Malte? Oder weil ich auch schon kritische Stimmen gegenüber Schiedsrichter gehört habe. Aber war auch viel bevorurteilen, dass man viel vorm Spiel gesagt hat, oh Gott, wie kann man Goffmann und Schrader zusammen pfeifen lassen? Das kann nicht gut werden.
Natürlich, das werde ich mir auch weiterhin denken.
So. Ja, das bis zum bitteren Ende, wenn wir uns das auch denken. Ich finde es aber irgendwie eine spannende Erkenntnis, die du da errungen hast. Darum würde ich darüber auch nächste Woche nochmal gerne etwas mehr sprechen wollen. Ich verschiebe ja einfach die ganzen Themen auf irgendwann anders.
Ja, macht ja nichts. Vielleicht merken die Leute das ja gar nicht. Wir schieben das immer weiter einfach. Ja, das wollen wir 2025. Spiel, ne? Ja.
Wir haben nächste Woche kein Spiel, nur Deutschland.
Das ist absolut korrekt.
Das ist doch der super fließende Übergang. Wann spielen die denn? Haben wir zum nächsten Podcast schon, andersrum gefragt, wie viele Spiele haben wir zum nächsten Podcast schon rum?
Alle Deutschlandcup-Spiele sind dann um.
Also genau das wollte ich nämlich hören.
Der Deutschlandcup findet in Landshut statt, das können wir schon mal sagen, was ich übrigens einen sehr guten Standort dafür finde. Klar, ist arschweit weg von hier.
Letztes Jahr, oder nicht?
Er war auch letztes Jahr schon da,
ja, okay.
Richtig. Aber die Stimmung ist gut da und das ist ja jetzt auch immer zusammen mit der Frauennationalmannschaft. Die spielen ja auch im Deutschlandcup.
Das finde ich auch stark, ja.
Und das geht schon für euch morgen los. Morgen spielen die Frauen. 19.45 Uhr die deutschen Frauen gegen Frankreich. Und für die Männer geht es am 7. November los. Da spielen Österreich und die Slowakei gegeneinander um die, ja, zur wunderschönen Uhrzeit 12.30 Uhr. Der 7. ist, glaube ich, kein Wochenende, oder?
Weiß ich nicht.
Nee, ist ein 5, 6, Donnerstag. Nee. Donnerstag, 12.30 Uhr. Also, falls
Prime ihr Bock Time.
Vielleicht ist es in Bayern auch Feiertag, weiß ich nicht. Die haben ja viele Feiertage. Und die Deutschen spielen um 19.45 Uhr gegen Dänemark. Man könnte meinen, da ist die Hälfte der Pinguins-Mannschaft dabei, ist aber dieses Jahr nicht so. Nämlich nur Maxi Franzrepp ist von den Pinguins am Start. Bei Dänemark kein einziger Pinguins-Spieler, weil die Nationalteams Rücksicht drauf genommen haben auf die Champions Hockey League-Teilnehmer.
Oh, das finde ich gut.
Dass die Spieler sich weitestgehend vorher ausruhen können, weil natürlich die Länder auch wollen, dass ihre Spieler sich da gut zeigen, gut präsentieren. Maxi Franzrepp ist so ein bisschen eine Ausnahme, auch wenig Berliner Spieler dabei bei der deutschen Mannschaft, also ist jetzt noch nicht der optimale Kader, sage ich mal, aber trotzdem ziemlich guter bei Deutschland. Auch Philipp Preto dabei, der wurde nachnominiert, Ex-Bremerhavener. Also, ja, und dann hoffen wir mal, dass Maxi Franzrepp da auch seinen Einsatz bekommt beim Deutschlandcup, ne?
Muss er eigentlich, oder?
Verdient hätte er es. Ich habe gerade gar nicht auf dem Schirm, wer noch nominiert ist, ehrlich gesagt, im Tor.
Tiefensee und Strahlmeier, glaube ich.
Ja gut, also das haben wir jetzt Sonntag gesehen, wer da auf jeden Fall eher spielen sollte.
Aber Strahlmeier ist so ein bisschen Liebling vom Trainer, oder?
Also. Ja, ich mag den Strahlmeier auch, weil das ist so ein ganz authentischer Typ und irgendwie finde ich den sehr sympathisch, muss ich sagen. Also ich habe absolut nichts gegen den, ne? Das war jetzt ein bisschen sarkastisch nur gemeint. Und Arno Tiefensee spielt, glaube ich, jetzt auch nicht die beste Saison seines Lebens. Und ich glaube wirklich von den drei Torhütern, aktuelle Form ist Maxi schon die Nummer eins.
Ja, also auch wenn die Statistiken, wenn wir darauf schauen, ich glaube nur der Kölner Goalie, er hat eine bessere Fangquote. Ansonsten sind wir mit Maxi auf 2 und Gudlewski ist auf 4. Haben wir jetzt auch auf dem Blatt Papier das beste Torhüter-Duo der Liga. Ja, also ich glaube in der momentanen Verfassung kommt kein Tiefensee und kommt kein Strahlmeier an ein Franzrepp vorbei. Aber wie sehr da rotiert wird und jeder seine Eiszeit bekommt, ist ja natürlich auch fraglich beim Deutschlandcup.
Ja, letztes Jahr haben wir den Bums gewonnen. Wollen wir dieses Jahr natürlich auch wieder schaffen. Die weiteren Gegner sind, was habe ich jetzt gesagt, Slowakei und Österreich. Genau, gegen die geht's. Also auch gegen die Nachbarn aus Österreich. alles machbare Gegner, würde ich sagen, weil die haben auch, wie gesagt, ihre Top-Teams nicht dabei. Ich habe gesehen, bei Dänemark auch einige Spieler von Sønderjysk dabei. Und wenn man sich an die Champions-League-Auftritte von Sønderjysk erinnert, waren die schon unterlegen. Also, nett gesagt, waren sie unterlegen. Sie haben eigentlich ja in dem Wettbewerb keine Sonne gesehen. Deswegen wird spannend, ob die da in der Nationalmannschaft ein bisschen besser performen können.
Keine Sonne gesehen, das ist doch ein richtig guter Übergang für dich jetzt.
Ja, zum Eismanager, richtig. Komm, hab ich schnell gereilt, ne?
Ich hätte Kicktipp auch noch mit einbezogen, aber gut.
Oh, Kicktipp, Nico, da wäre ich vorsichtig. Nee.
Ah ja, bis an mir vorbei, glaube ich, gerutscht, ne?
Nein, an dir vorbei nee. Nicht, aber da wäre ich trotzdem dran? Vorsichtig.
Wer ist denn das? Aber da gibt es noch einen anderen Malte, kann das sein?
Da gibt es noch einen anderen Malte. Vorbei. Ja, das ist ein anderer Malte.
Ach so,
der, okay. Der ist auch gut also unterwegs. Also
alles noch im Lot für mich.
Ja, du bist Platz 9 mit 117 okay. Punkten.
9 aber ich von bin 59, will ich nochmal hervorheben.
Ja, nee, es gibt mehrere Platz 9. Ich weiß nicht, ob es wirklich 59 sind. Aber, ja doch. Doch muss. Sind. Muss. Ja. Aber ich bin inzwischen Platz 26 mit 108 Punkten. Also ich habe nur noch 9 Punkte Rückstand auf dich. Ich habe mich sehr nach oben gearbeitet. Wollte ich nur mal hervorheben. Aber wir wollten ja eigentlich nur die Führenden erwähnen. Und beim Kicktipp-Spiel führt immer noch Lisa von Lee mit 136 Punkten. Also die geht als Siegerin quasi in die Länderspielpause. Stark. Und ebenso unverändert ist die Führung beim Eismanager. Da ist Niklas Deresch immer noch vorne und der ist im gesamten Spiel auf Platz 4. Da freue ich mich ja immer, wenn wir mit unserer Penguins Podcast Liga da so die guten Spieler stellen, die weit vorne sind, auch im Gesamttableau.
Und ich glaube, er war vor dem letzten Spieltag Platz 2 dieses kompletten Eismanagers, weil er natürlich es sich nicht nehmen konnte, uns in seiner Story zu erwähnen. Platz 2 von 1599 Teilnehmern, fast wäre die Sensation perfekt gewesen. Tja, daraufhin auf diesen Höhenflug erstmal auf Platz 4 rutschen.
Aber Niklas, wir glauben an dich. Du kannst das schaffen, ey. Wir würden dich feiern, wenn du auf Platz 1 stehst. Haben
wir doch noch nie gehabt. Glaube ich.
Doch, ich glaube, letzte Saison auch mal kurz. Aber ich bin letzte ganz mal. Sicher.
Jetzt kommt's drauf an. Jetzt die richtigen Transfers tätigen und dann greifst du ganz oben an.
Richtig, gutes Stichwort, Nico. Klasse. Es ist Transferfenster. Ihr dürft 3 Spieler verkaufen, 3 neue holen. Das ist für mich gut. Andererseits auch ein Problem, weil ich muss mindestens auch 6, die ich sonst noch abgeben wollte, behalten. Und ich tendiere sehr stark dazu, Nico, du kennst meine Ausgangssituation. Mein Sturm ist eigentlich ganz gut, aber meine Abwehr ist wirklich bodenlos. Und ich glaube, ja, ich muss.
Du hast dich ein bisschen verrannt, sag ich mal so, in deinen Sturm.
Ich muss 3 Abwehrspieler tauschen. Es nützt alles nichts. Jetzt habe ich selbst meinen Star-Abwehrspieler Nick Balin von den Kölner Haien war jetzt mehrfach überzählig. Wo ich mich frage, wie funktioniert das denn? Aber ja. Ja, der hat, und alle das verlieren bei mir an Marktwert. Büsing.
Bei anderen ist es halt Nick Balin.
Ja, naja, da werde ich auf jeden Fall, also meine Tendenz, ich kann es ja schon mal sagen, geht dazu, dass ich Nick Balin, Markus Niemelainen und höchstwahrscheinlich auch Stanislav Dietz verkaufen werde.
Boah, Dietz auch.
Ja, ich muss diesen Kubicki von Düsseldorf jetzt behalten, weil der ist 10.000 im Marktwert gefallen. Da lohnt sich gar nicht mehr, den zu verkaufen.
Jetzt trägst du ihn durch die Saison.
Ja, jetzt wird der gecarried. Irgendwann kommt Düsseldorf, ne? Neuer Trainer und so, und dann läuft das wieder.
So, das ist eine Ansage. Schöne Schlussworte dafür.
Ja.
Also, Eismanager, Transfers tätigen, bei Kicktipp nicht vergessen. Jetzt habt ihr erstmal eine Woche Ruhe, aber tippt schon mal den nächsten Spieltag, dann passiert euch das, was mir passiert ist, sondern ihr lässt nämlich einen Spieltag einfach mal aus. Das wäre nicht gut. Trotzdem reicht's für Malte. Das beruhigt mich halt wiederum.
Noch.
Offizielle Kreditkarte der Fischtown Penguins. Vespa.de oder bei eurer Weser-Elbe-Sparkasse des Vertrauens. Denn schaut, wie wir auch schon angekündigt haben, bei Nordsee-Zeitung mal vorbei. In der Printausgabe habt ihr ja schon gesehen, den Kader-Check, das Zwischenfazit zu jedem einzelnen Spieler. Ist auf jeden Fall lohnenswert, da einen Blick reinzuwerfen. Und ja, Hagener, bei uns bei Instagram noch vorbeigucken. Ganz, ganz wichtig. Wir freuen uns über jeden Follower, den wir dazu gewinnen können, damit wir euch auch dort über alle Penguins-News auf den Laufenden halten können.
So sieht's aus.
Malte, es war mir ein Fest. Vielen, vielen Dank.
Alles wie gehabt, Nico. Wie immer eine Freude, jeden Montag.
Stündchen haben wir rum. Habt gute Zeit. Ich hoffe, ihr seid alle jetzt gut eingeschlafen oder bei der Arbeit angekommen. Beides zeitgleich wäre blöd. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder in alter Frische. Bleibt bitte sportlich, bleibt bitte gesund. Und dann sehen wir uns in der ich versuche gesund zu bleiben.
wir alle feiern am Wochenende zusammen und bleiben hoffentlich gesund.
Weil das Geburtstag wird gefeiert. Also wenn ihr da halt ein Bürger seid, dann Wahrscheinlichkeit hoch, dass man uns dort antreffen kann. Und dann sehen wir uns alle fit, munter und gut gelaunt zur 202. Folge wieder. Also, bis dann, bis nächste Woche. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Der Pinguins-Podcast der Nordsee-Zeitung. Mit Malte Giesemann und Nico Tank. Präsentiert von der offiziellen Fishtown-Pinguins-Kreditkarte. Erhältlich bei der Weser-Elbe-Sparkasse oder unter vespa.de.